Ich bin verbunden jetzt mit Peter Ulrich. Er hat ein Gutachten erstellt im Auftrag von Medico International und der Rosa Luxemburg. Dieses Gutachten setzt sich auseinander mit der sogenannten Arbeitsdefinition Antisemitismus. Auf den Weg gebracht hat die International Holocaust Remembrance Alliance. Guten Tag, Herr Ulrich.
Guten Tag.
Machen wir es mal von der Pike auf. Wie setzt sich denn diese Arbeitsdefinition zusammen und was sind Ihre Kritikpunkte daran?
Also die Arbeitsdefinition besteht aus mehreren Teilen. Das eine ist eine recht kurze und knappe Definition, also zwei Sätze, die quasi den Kern der Definition bilden. Und das wird begleitet von einigen Erläuterungen und einer Vielzahl von Beispielen, die die Arbeit mit der Definition erleichtern oder veranschaulichen sollen. Und dann gibt es noch eine Kurzdefinition der Begriffe antisemitische Straftaten, antisemitische Taten, antisemitische Diskriminierung. Und die Kerndefinition, kann man ja vielleicht mal sagen, sie lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die International Holocaust Remembrance Alliance hat die Definition nicht geschaffen, sondern sie hat sie angenommen und damit zu ihrer starken Popularisierung beigetragen. Aber die Definition ist Anfang der 2000er Jahre entstanden im Kontext der EU-Menschenrechts- und Grundrechteagentur und der OSZE.
Soweit, so gut. Und was passt Ihnen jetzt an dieser Arbeitsdefinition nicht?
Ja, die Definition ist im Grunde genommen schon, ja, seit sie beschlossen wurde, seit sie entstanden ist, also eben nicht erst in den letzten paar Jahren, sondern seit 2005 im Grunde genommen, ein Ärgernis, weil sie zu Recht Arbeitsdefinition heißt, aber das, was dieser Begriff beinhaltet, nicht gemacht wurde. Also an dieser Definition ist eigentlich noch viel Arbeit zu leisten. Sie ist in einem komplizierten und mühsamen Prozess entstanden und stellt einen Kompromiss dar. Aber wie das häufig ist, dass Kompromisse nicht unbedingt zur Klarheit beitragen, sondern verschiedene Parteien beruhigen sollen. Schon der Begriff zeigt das auch. Also das heißt unter anderem auch Arbeitsdefinition, um eine gewisse Unverbindlichkeit sicherzustellen, weil einige der im Prozess beteiligten Staaten mit der Definition nicht zufrieden waren inhaltlich. Damit das dann quasi unverbindlich wirkt, hat man es auch Arbeitsdefinition genannt. Also da ist noch ganz viel unsicher. Im Kern richtet sich die Kritik darauf, dass der Text extrem vage und widersprüchlich ist. Das heißt, das geht schon mit dem ersten Satz los: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden. Problematisch ist beispielsweise der Begriff der Wahrnehmung, weil Antisemitismus, das ist besonders in der deutschen Übersetzung problematisch, in der englischen heißt es Perception, das ist weniger schwierig, aber der deutsche Begriff der Wahrnehmung suggeriert so einen empirisch-sinnlichen Bias, aber Antisemitismus ist, da besteht weitgehend Einigkeit, kein Wahrnehmungsphänomen, also wie man Jüdinnen und Juden wahrnimmt, sondern eine aktive Leistung, also projektiver Art oder der Konstruktion von Feindbildern, die von den Antisemitinnen und Antisemiten ausgeht. Problematisch ist vor allem auch, dass es lautet ja eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, dass der Inhalt dieser Wahrnehmung, also was das Bestimmte dieser Wahrnehmung ist, gar nicht ausgeführt wird, sondern in der Definition, und das zieht sich durch den gesamten Text, auch dann durch die Beispiele, gibt es eine Vielzahl von Modalverben, Kann-Formulierungen aller Art, die ja so eine Art additives Definieren vornehmen. Das kann sich so und so zeigen, vielleicht auch so, muss aber nicht zwingend und so weiter. Also das, was eine Definition eigentlich leisten sollte, den Gegenstand bestimmen, ihn abgrenzen von anderen Phänomenen, ihn auch abgrenzen von verwandten Phänomenen oder von Oberbegriffen und so weiter. All das leistet die Definition im Grunde genommen nicht. Und das ist deshalb problematisch, weil das nach und nach an einigen Stellen Eingang in wissenschaftliche Texte gefunden hat, wo das besonders unpraktisch ist, wenn man über ein Thema spricht und eigentlich die Voraussetzung, was das Thema ist, völlig unklar ist. Und auch für die Erfassungspraxis, für den pädagogischen Umgang ist es natürlich nicht sinnvoll, wenn die gesamte Arbeit auf einer Grundlage fußt, die praktisch völlig diffus und völlig unbestimmt ist. Und wenn es dann noch in bestimmten Kontexten auch zu Konflikten kommt mit anderen Sichtweisen, das ist besonders im Kontext Nahostkonflikt so, der eine große Rolle spielt innerhalb der Beispiele, wo es quasi konkurrierende Sichtweisen gibt, wie ein Ereignis oder ein Phänomen zu deuten ist, dann ist es besonders schwierig, wenn die begriffliche Grundlage faktisch wenig taugt.
Jetzt haben Sie schon den Nahostkonflikt angesprochen. Es gibt ja, in Ihrem Gutachten schreiben Sie das, verschiedene Varianten dieser Arbeitsdefinition, oder sie wird zumindest, diese Kerndefinition wird nochmal unterschiedlich ergänzt. Eben, dann werden, glaube ich, 11 Beispiele angeführt, und die sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Könnten Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, also vielleicht muss man vorher noch sagen, dass die, also was den Zeitkontext der Definition ausmacht. Also sie ist entstanden zu einem Zeitpunkt, als es eine Welle von antisemitischen Angriffen und Übergriffen gab, insbesondere in den frühen 2000er Jahren in fast allen westeuropäischen Staaten, besonders Großbritannien, Belgien, Frankreich. Und ein Zweck dieser Definition war, diese Art von Phänomenen, die antisemitischer Natur sind, weil sie aus Judenfeindschaft resultieren, sich gegen Jüdinnen und Juden richten, die aber mit dem Nahostkonflikt begründet werden von den Täterinnen und Tätern, dass man diese Phänomene begrifflich auch einfängt und mit erfassen kann, weil die bis dato nicht so sehr im Fokus standen. Also in der Forschung wusste man das alles natürlich schon, da gab es auch eine Debatte darüber, aber in den Erfassungsinstrumentarien nicht. Das heißt, es ging darum, eine Aktualisierung quasi vorzunehmen, aber im Prozess des Verfassens dieser Definition ist quasi ein bisschen das ins Gegenteil umgekippt. Das heißt, die Beispiele drehen sich überwiegend um den Kontext Nahostkonflikt und so genannten israelbezogenen Antisemitismus. Also in 7 von 11 Beispielen gibt es so einen Bezug zu Israel-Palästina-Nahostkonflikt, während andere Kontextualisierungen von Antisemitismus, die eine ganz große Rolle spielen, weitgehend in Nebensätzen verschwinden. Also insbesondere der christliche Antijudaismus und sein Weiterwirken im modernen Antisemitismus und der Kontext Rechtsextremismus, der meines Erachtens weiterhin der entscheidendste ist, die tauchen beide quasi fast nur am Rand oder gar nicht auf. Damit sieht man, dass die Definition quasi auch eine politische Symbolfunktion hat, nicht nur eine als Signal, dass Antisemitismus ernst genommen wird und bekämpft werden soll, sondern auch sie hat auch eine ostpolitische Komponente. Und das merkt man dann, wenn man sich die Beispiele anschaut. Da gibt es Beispiele, an denen gibt es einfach nichts zu deuteln. Also nehmen wir nur eins, der Aufruf zur Tötung oder Schädigung von Juden im Namen einer radikalen Ideologie oder einer extremistischen Religionsanschauung sowie die Beihilfe zu solchen Taten oder ihre Rechtfertigung. Also wer Jüdinnen und Juden töten will, schädigen will oder so, weil sie Juden sind, das ist Antisemitismus, da gibt es nichts zu deuteln. Dann gibt es aber andere Aspekte, die sowohl antisemitisch, also Beispiele in dieser Aufzählung, die sowohl antisemitisch sein können, aber es nicht zwingend antisemitisch sein müssen. Also das Wichtigste ist sicherlich das immer wieder angeführten doppelten Standards. Die kommen ja auch aus so anderen Pseudodefinitionen wie dem 3D-Schema, was Nathan Sharansky popularisiert hat. Eins dieser D sind also die doppelten Standards. Aber doppelte Standards sind ein quasi universales Phänomen.
Also diese 3D-Test, das war so, man muss abklopfen auf, findet Dämonisierung statt, genau. Doppelte Standards und
Delegitimierung.
Okay.
Das sind die 3Ds, die tatsächlich Hinweise darauf sind, ob eine Kritik oder eine geäußerte Feindschaft gegenüber Israel womöglich auch eine antisemitische Komponente haben oder einfach schlichtweg antisemitisch sind. Aber das sind nur Hinweise, weil Antisemitismus, zumindest nach einem Konzept, wie ich es vertrete und wie man es quasi, glaube ich, auch sinnvollerweise vertreten muss, die Dimension oder die Komponente einer Semantik der Judenfeindschaft beinhalten muss. Die kann zwar auch kamoufliert sein, kann versteckt sein. Wir wissen ja, dass es das Phänomen der Kommunikationslatenz gibt, der Umwegkommunikation und so weiter. Aber es muss um eine Feindschaft, wie auch immer verklausuliert, gegenüber Jüdinnen und Juden gehen. Nun haben wir aber in Konflikten auch andere Konfliktdynamiken. Und es gibt natürlich auch als Hintergrund für Kritik an Israel und für Feindschaften an Israel auch einen realen Nahostkonflikt, einen realen Konflikt um Ressourcen, um Lebenschancen, einen jahrzehntelang währenden Krieg, eine jahrzehntelange Besatzung und all die ideologischen Komponenten, die sich daran andocken, also Feindbilder, nationalistische Deutung des Konflikts, rassistische Wahrnehmung von Bevölkerung, die Gewalteskalationen, Gewaltdynamiken in Konflikten, das Hervorbringen von Männlichkeitsinszenierung und so weiter. Alles Problemkomponenten, die in einem realen Nahostkonflikt eine Rolle spielen und dort dazu beitragen, dass Feindbilder entstehen. Das lässt sich nicht alles, auch wenn davon vieles sehr, sehr unsympathisch ist oder vieles einen traurig stimmt, das lässt sich nicht alles mit Antisemitismus erklären. Und so ist es eben auch mit diesen doppelten Standards. Doppelte Standards werden dann angewendet, wenn Menschen sich für ein Thema interessieren und bei anderen nicht so genau hingucken. Das finden wir überall. Das ist aus einer universalistischen Perspektive überall auch immer problematisch. Es geht nur begrenzt abzustellen. Aber der doppelte Standard allein reicht nicht, um Antisemitismus zu diagnostizieren. Und das heißt, wenn man mit diesen Beispielen arbeitet, muss man, das sagt die Definition im Übrigen selbst auch, sie unter Beachtung des Gesamtkontextes betrachten. Das machen aber viele nicht. Das heißt, es gibt so eine schematische Anwendung. Jemand konstatiert, dass Person XY sich immer nur über Israel beschwert und über andere Länder nicht. Das grundiert, also das hat auch eine Geschichte, einen Hintergrund im Antisemitismus, also insbesondere in der Geschichte des Antisemitismus, die immer wieder zu Übertragungen auf Israel geführt hat. Aber wir müssen quasi die komplexe Situation anerkennen, dass es einerseits antisemitisch grundierte Israel-Feindschaft gibt, dass es aber auch einen realen Konflikt gibt, aus dem auch Feindschaft resultiert und dass quasi solche Lackmustestkriterien wie doppelte Standards nicht ohne eine genaue Kontext- und Semantikanalyse angewendet werden können.